B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Na, ist dir auch so warm?
Der Frühling, ist das nicht herrlich?
Das fühlt sich ja eher an wie Hochsommer in der Sahara oder so. Ist ja, ja fürchterlich.
Ja, bei uns blühen die Krokusse. Schöne Grüße an Steffi, die mir gelegentlich in floraler Hinsicht schreibt. Dann habe ich mich im Yoga jetzt mal im Sonnengeflecht zugewandt. Das ist ja das nächste Chakra. Du hast es mir ja nicht verraten wollen letztes Mal. Und ich merke, das passt auch ganz gut in den Frühling.
Ja. Das hast auch du warst schuld an dieser ganzen Erderwärmung, weil du dein Sonnengeflecht entdeckt hast.
Ja.
Du Fußballgott.
Ja. Das soll jetzt ja verboten werden, das Sonnengeflecht, aber.
Ach, das auch, tatsächlich. Ja, ist auch zu warm alles. Ja.
Ist einfach zu warm.
Was haben wir denn sonst noch? Außer gutes Wetter. Ich will auch dann, morgen wird es ja wieder kalt, glaube ich, ne? Wir wollen nochmal raus in die Sonne.
Aber jetzt. Wir entkoppeln ja unsere Laune den politischen Nachrichten und lassen uns jetzt auf Wetter und auf das menschliche Leben ein, aber wir wenden uns dennoch wesentlichen Themen zu. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja sowas wie den Terror der Aktualität. Mhm. Das heißt, man hat im Moment das Gefühl, jeden Tag gibt es irgendwie so einen Schleudergang von Nachrichten. Man wird irgendwie reingeschmissen und das, was man gestern noch für sensationell hielt, ist heute schon wieder veraltet oder vergessen. Mhm. Direkt vergessen. Mhm. Und das macht es, glaube ich, relativ schwer, sich dem hinterherzukommen, sodass auch uns möglicherweise das eine oder andere noch entgeht.
Ja, das muss man vielleicht doch mal sagen. Gut, dass du das sagst. Wenn man uns morgens am Sonntagmorgen um 10 schreibt, dann müsst ihr drüber sprechen. In der Sendung ist das ein bisschen schwierig. Wir produzieren schon ein paar Minuten vorher, sagen wir es mal so. Und auch manchmal einen Tag oder zwei. Also seht uns das nach, wenn wir manchmal diese herrliche, schöne Produktion mit einem gewissen Aufwand schon vorher gemacht haben. Dies hier ist nicht live, sondern nur ein Live on Tape, eine Premiere. Wir schneiden nichts, also eigentlich nie. Aber wir sind nicht live. Also wir können jetzt nicht um 10 Uhr entscheiden. Wir sprechen jetzt über, Zelensky ist gerade abgesetzt worden. Das würde uns dann entgehen.
Wobei ja der Terror der Aktualität ist ja nicht dasselbe wie die Aktualität des Terrors. Das muss man ja unterscheiden.
Das wohl war, ja.
Ja, mhm. Der Terror der Aktualität heißt doch letztendlich, man kriegt einen Knochen nach dem anderen vorgeworfen und kriegt dabei ein Schleudertrauma, weil man immer sich hin und her drängt und gar nicht weiß, worauf man gucken soll. Entscheidend ist, glaube ich, dass man manchmal so den Blick auf denjenigen verliert, der den Knochen hinwirft. Dass man vor lauter Knochenbesessenheit gar nicht mehr den Blick bekommt, warum man immer so nach dem Knochen sich strecken soll. Und vielleicht gibt es ja ganz andere Themen, die wichtiger werden. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe.
Ja, das könnte gut. Meinst du, dass der Knochenwerfer das irgendwie vielleicht sogar beabsichtigt? Nein, oder?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nein, also das würde ich auch niemandem unterstellen.
Nein, 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 nein. Was haben wir denn diese Woche für Knochen? Wollen wir die trotzdem kurz ansprechen?
Ja, sicher.
Bevor wir uns jetzt dem Knochenwerfer zuwenden. Ich habe ja das Gefühl, also, weißt du ja, wir haben ja kurz gesprochen vorher, kurz 3 Stunden, wenn wir ein Vorgespräch führen, sind ja schön, ne?
Ja.
Dass wir sagen, Matthias, nur Stichworte. Und dann ist es irgendwie 11:30 und man sagt, ja, schönes Gespräch. Entschuldige, das war aus dem Nähkästchen. Nein, die Knochen der Woche. Also ich habe immer das Gefühl, wie geht's dir auf unserer Seite? Da sind irgendwie so viel Spaßbremsen unterwegs. Die sind alle so, man will ja beim Empören auch gar nicht viel stören, aber ich habe das Gefühl, das ist doch alles gut. Endlich passiert mal was in der deutschen Politik, was in unser aller Sinn ist und vor allem im Sinn der Mehrheit und der gesamten Zivilgesellschaft. Jetzt machen sie endlich mal was.
Und ist auch wieder nicht richtig, ne?
Nee, und wir motzen wieder rum. Also sag mal, jetzt irgendwie zu viel Schulden und dann, ich weiß nicht, ich war mich so gefreut. Also die Finanzämter tanzen, hast du ja mitbekommen, Baden-Württemberg, und freuen sich auf ihren TikTok-Kanälen über Steuereinnahmen. Die Frau Feester tanzt ja auch noch ein bisschen, kommt bestimmt jemand hinterher, Soldaten tanzen.
Also für diejenigen, die es nicht kennen, das sind so kleine Videos, wo Finanzbeamte eine Sympathiekampagne für ihr nicht gerade populäres Geschäft gelauncht haben und dann, man kann es auch als, ich glaube, hat das Aya Velasquez geschrieben, man kann es auch als Verhöhnung des Volkes verstehen.
Nein, das ist nicht so gemeint, das ist auch nicht.
Nein, ich habe ja jemanden zitiert, den ich ja kategorisch auch ablehne, also ich würde dem ja nie folgen.
Ja, aber auch diese ganzen ja, dieses viele Geld, das wir jetzt auf einmal haben.
Ja, lass uns darüber sprechen, das ist ja auch so ein Knochen.
Ja.
Ja. Und da war ich überrascht. Ich fand das ja etwas ungewöhnlich, dass man jetzt so viel Geld mobilisiert. Und du hast gesagt, das sei viel zu wenig. Du hast mich ja auch dann überzeugt, dass man da ja noch viel mehr eigentlich, ja, wohin eigentlich greifen soll. Nicht in die Schatulle, sondern in...
Na, ich finde es erstmal intelligent, dass man jetzt sagt, also ja, die Schuldenbremse tasten wir ja nicht an. Das ist ja auch weiterhin. Da kommen wieder welche auf unserer Seite und sagen, ja, das ist doch, er hat doch vorher
Sie
gesagt...
Sondervermögen sind ja auch nur Schulden, ne?
Sonderunvermögen ist, ja, aber das ist doch kleinlich. Also jetzt zu sagen, das ist ja auch, wir müssen das doch machen, Matthias. Also wir müssen doch jetzt mal Geld in die Hand nehmen. Und es ist doch auch einfach nur zauberhaft, wenn man sagt, wir nehmen eine Billion, bilden wir jetzt Sondervermögen.
Ja.
So,
das heißt, wir nehmen aus den Steuereinnahmen des Finanzamts Baden-Württemberg Geld.
Eine Billion raus.
Und überführen das auf ein bestimmtes Konto und nennen das eine Billion und nennen das Sondervermögen.
Ja, das ist jetzt eben einfach da. Und dann kommen Leute, okay, und sagen, naja, gut.
Fragen wir auch gar nicht, wo das herkommt.
Nein, dann kommen wieder diese Nörgler und sagen, das sind jetzt 10.000 Euro Schulden pro Kopf.
30.000 Schulden. 12 haben wir sowieso, 30 kommen jetzt noch dazu. Das heißt, wir sind jetzt bei 42, glaube ich. Das ist meine Information.
Pro Kopf, also nur diese neue Billion.
Die neue sind 30.
Aha, wieso denn das? Moment, also eine Billion ist ja bei... Aha.
Ich dachte, wenn ich das
durch 80 Millionen Leute teile, dachte ich, kommt man so auf 800 Milliarden. Und naja, gut, egal. Da laufen ja auch noch ein paar andere Schulden rum. Wir hatten ja schon mal so Sondervermögen vorher. Wir schulden auch noch 500 Milliarden wegen der Corona-Zeit und wir schulden dann nochmal 100 wegen der letzten Bundeswehr-Idee. Aber es muss doch einfach sein. Also warum machen wir denn nicht noch mehr? Das ist doch jetzt so toll. Weißt du, wir haben doch immer so Sorgen gehabt. Wenn wir 1% vom Bruttoinlandsprodukt in Rüstung stecken, dann sind das 40 Milliarden. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von etwa 4 Billionen. 4, ja. Also wir haben nochmal Sorgen gehabt, dass wenn man da jetzt 2, 3, 4, 5% draus macht, das verstößt doch gegen die Regeln. Aber jetzt ist doch die geniale Lösung, dass wir sagen, es gibt nur einen Bereich, in dem die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Und das ist alles, was über 1% vom BIP geht in Sachen Rüstung. Das heißt, wir können jetzt im Jahr auch gerne 500 Milliarden Schulden machen für die Rüstung, Sondervermögen. Weil damit die Schuldenbremse nicht angetastet wird.
Genial.
Ist das nicht toll? Und dann nimmt man da hast du ja noch diesen Rüstungsetat im normalen Haushalt. Der Bundeshaushalt sind 450 Milliarden. Da ist ja bisher auch Rüstung drin gewesen. Aber die fällt ja jetzt raus. Weil dafür haben wir ja einen extra Haushalt geschaffen. Oder zwei.
Ja, da sparen wir ja im Grunde.
Was? Ja, sparen wir genau. Da ist
ja, ja, da können wir das können wir mit dem Geld anfangen. Da können wir
sowohl für Verkehr als auch für Rüstung haben wir plötzlich sozusagen die Hände frei im normalen Haushalt, wegen unserer zwei schön geschaffenen Sondervermögen, haben wir plötzlich viel mehr Geld im normalen Haushalt frei.
Und das stecken wir dann in?
Beamte.
In Verwaltung. Nicht in die Zivilgesellschaft.
Ah, ja, ich würde sagen, erstmal lassen wir Verwaltung machen. Da ist noch viel nachzuholen. Hm. Oder? Denke ich.
Und die Bundesbank hat sich auch so ein bisschen verspekuliert. Ne? Der können wir auch ein bisschen unter die Arme
kriegen. Ja. Aber es ist doch einfach toll, dass jetzt diese, wenn sich die Leute dann mal zusammentun, also die CDU, CSU, Grüne, SPD, unsere Regierung, wenn die sich mal zusammentun und zusammenreißen, dann ist plötzlich auch wirklich Geld da. Das ist doch toll.
Ja.
Und weißt du,
wo kommt das Geld eigentlich genau her, wenn man das doch mal jetzt fragt?
Es wird geschaffen.
Ach so.
Also irgendwann muss man
das dann jemandem wiedergeben, so?
Ja, aber
wie am Ende des Tages, wie man so schön sagt.
Auf Deutsch, ne? Am Ende des Tages.
Ich hasse diese Formulierung.
Das ist toll, Anglizismen.
Am Ende des Tages ist die Deadline.
Ja, letztlich ist Todeslinie. Das stimmt. Ja, irgendwann muss man das zurückzahlen, das ist aber nicht schlimm.
Wer macht denn das?
Unsere Kinder. Aber diese 30.000 pro Kopf, die du jetzt gerade gesagt hast, bisher zusätzlich zu den Schulden, die wir eh schon haben. Mhm. Ich meine, wenn du jetzt dir überlegst, das muss dann irgendwann mal zurückgezahlt werden in 10 Jahren oder so. Aber wenn wir die Inflation richtig hochkriegen, dann sind doch 10, 20, 30.000 Euro in 10 Jahren. Das kannst du doch mit einem Weißbrot bezahlen.
Weginflationiert. Ja.
Siehst du? Deswegen jetzt Schulden machen, wie bekloppt. Also Sondervermögen schaffen, entschuldige.
Ja, sagen wir so, also du hast mich jetzt überzeugt. Ich glaube, dass das auch vielleicht gar nicht bei diesem mickrigen Betrag bleibt von einer Billion. Vielleicht kann man noch ein bisschen was draufpacken, weil, auch das hast du mir gesagt, dass ja nicht nur im Bundestag, worüber ich gleich gerne noch ein bisschen was sagen möchte, beschlossen werden wird, sondern auch im Bundesrat abgenickt werden muss. Und da haben wir ja in den Länderkoalitionen, in der Regierungsbeteiligung auch immer noch diese Partei, die sich jetzt nicht mehr in den Koalitionsverhandlungen wiederfindet, die sogenannten Grünen. Mhm. Und die haben schon gesagt, dass sie gerne zustimmen, aber das an Bedingungen knüpfen.
Genau, also obwohl sie ja eigentlich nicht mehr drin sind, du wirst dazu gleich noch was sagen, sind sie ja noch, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag für diese Änderung. Die Grundgesetzänderung, der muss der Bundesrat auch noch dazu nicken, also damit das alle verstehen, wir haben das ja alles achtfach besetzt hier und nicht das Land, sondern die Institutionen.
Da müssen das hat was mit Gewaltenteilung zu tun, genau. Und dient der Absicherung der demokratischen Legitimation von politischen Entscheidungen.
Genau. So entstanden nach der bösen Zeit, die wir mal erlebt haben, so, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt aber, die Grünen müssen über den Bundesrat auch zustimmen, nicht nur im Bundestag. Und sie haben eben beschlossen, was ich ja gut finde, dass sie sich beim Rausgehen jetzt das eben auch gescheit bezahlen lassen. Also das, was sie vorher sowieso die ganze Zeit wollten, Sondervermögen ohne Ende. Das kommt jetzt zu einem Preis, wenn sie da zustimmen sollen. Und ich denke,
das heißt aber nicht, dass die jetzt irgendwie Geld überwiesen bekommen, persönlich für ihre Stimme, sondern dass ihre Herzensanliegen nochmal politisch-finanzielles Gewicht bekommen.
Genau.
Könnte das der Klimaschutz sein,
die feministische Außenpolitik? Das könnte beides sein, ja. Also sowohl als auch die feministische Außenpolitik und der Klimaschutz, das ist uns beiden ja auch so wichtig, dass man sagt, dafür kann man doch jetzt auch nochmal 300-500 Milliarden Sondervermögen schaffen. Und das hat doch irrsinnige Vorteile. Diese Kombination aus Sondervermögen Rüstung, Sondervermögen Verkehr und Sondervermögen Klima. Weil das doch heißt, Matthias, denk doch mal wie ein Unternehmer, wir stellen die Rüstungsproduktion um auf nachhaltig. Verstehst du? Also Drohnen mit Solarzellen.
Ach so.
Raketen mit Propellerantrieb. Und
Panzer
unser,
mit
und,
E-Motor.
Unser
vegane Gulaschkanonen.
Unser Top-Produkt aufsetzend auf eine bestehende Reihe ist der EOPAT. Verstehst du? Also wir haben einen EOPAT demnächst im Fuhrpark, nicht mehr nur den. Und da kann, weiß doch jeder, der das hört, oh super, das ist dieses Luxusding.
Das heißt, in dem Moment, wo man jetzt die Klimabilanz des Krieges optimiert, kann man sogar die Ressourcen aus diesem klimagebundenen Sondervermögen auch nochmal der Rüstungsindustrie zukommen lassen, meinst du?
Ja. Ist das nicht toll?
Also ich glaube, ich muss mal gerade meine Rheinmetall-Aktien verdoppeln.
Ja, da kommst du vielleicht ein bisschen spät. Die sind ja letzte Woche schon durch die Decke gestiegen, wie so Propellerraketen.
Ja, vor allem, lass uns doch mal auch ganz kurz den Kontext andeuten. Das ist ja jetzt, wo sich dieser Frieden abzeichnet, ist es ja mehr als überfällig, in Rüstung zu investieren.
Ja.
Weil das ja unsere Sicherheit betrifft.
Genau, also das müssen wir vertiefen, aber nochmal, ich finde, ganz kurz nur abschließend dazu, ja, in irgendwas müssen wir ja machen und ich finde es auch gut, dass wir auf Bewährtes zurückgreifen, also dass man sagt, dass die Rüstungsproduktion anzuschieben mit einem Sondervermögen und die Verkehrsinfrastruktur wiederherzustellen, das ist, wir haben das schon mal gemacht, das heißt,
du meinst Autobahnen und
Panzer und Autobahnen Richtung Osten.
Ja.
Das heißt, wir sind wieder bei einem sehr erfolgreichen Modell, ja, und deswegen, also Schluss mit dem Spaßbremsen auf der Rollbahn, dass man einfach sagt, Leute, das hat doch schon mal funktioniert. Da scheinen sich viele erinnert zu haben, warum sollen wir uns davon abhalten lassen?
Es hat ja links nur 12 Jahre lang funktioniert, müssen wir jetzt ehrlich mal sagen.
Ja, diesmal wird das nachhaltig.
Das wird besser. Ich finde auch, also keine Idee ist so schlecht, als dass man sie nicht nochmal ausprobieren sollte, obwohl sie gescheitert ist.
Mehr Aphorismen zur Lebensweisheit, ja.
Ja, ich lass mich trotzdem, ich bin ja so ein Nörgel. Du kennst mich ja, ich habe mir zum einen geschworen, das Wort Demokratie nur noch in Anführungszeichen zu verwenden, weil es mir bis da ist. Es ist ein bisschen wie das Wort Solidarität, das mir auch in den letzten Jahren so ein bisschen Schale im Mund geworden ist. Aber der Rechtsstaat. Da halte ich ein bisschen was von. Und es gibt ja dieses Grundgesetz. Du weißt, das ist dieses kleine Heftchen, das sie beim Umzug von Bonn nach Berlin im Keller vergessen haben. Da steht drin, ich habe es nachgelesen im Artikel 68, dass wenn der Kanzler die Vertrauensfrage stellt und das Parlament ihm das Misstrauen ausspricht, er das Parlament auflösen kann. Und das hat er getan. Innerhalb von 21 Tagen wird das Parlament aufgelöst. Jetzt ist es ja so, das Auflösen, ich weiß nicht, wie du das hörst, heißt ja, etwas von der Existenz in die Nicht-Existenz zu überführen. Das heißt, damit ist das Gremium in seiner demokratischen Funktionalität zunächst mal suspendiert.
Ja, nicht aufgelöst.
Würde ich das sagen.
Genau, ja.
Jetzt hat ja wann hat der Scholz die Vertrauensfrage gestellt? Das war im letzten Jahr, 21 Tage, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, dass damit im Jahr 2024, seitdem wir kein Parlament mehr haben. Jetzt soll dieses nicht existente Parlament eine Verfassungsänderung beschließen, die weitreichende Konsequenzen für das neu gewählte und legitimierte Parlament haben wird.
Ja,
ich sehe da einen logischen Widerspruch.
Das
ist so, wie wenn man aus nicht vorhandenem Geld Ausgaben schöpft. Für Dinge kann man eine demokratische Legitimation von einem nicht vorhandenen Parlament bekommen. Also ich habe da verfassungstechnische Bauchschmerzen.
Das ist mir auch völlig neu. Das höre ich zum ersten Mal, dass man muss dann 21 Tage hat man Zeit, damit das alle verstanden haben. Das ging vielleicht ein bisschen zu schnell.
Ja.
Danach muss man auflösen oder muss aufgelöst sein. Und dann ist das Parlament aufgelöst, obwohl es da noch sitzt. Oder? Also ist ja schwer zu verstehen für mich. Die sind doch da noch und entscheiden den ganzen Tag vor sich hin.
Es ist ein aufgelöst. Also eigentlich würde ich sagen, ein aufgelöstes Parlament hat keine Befugnisse mehr. Weil sonst könnte ja keine Neuwahlen anhalten. Also das ist ja der Gedanke, dass man sagt, dass das Parlament und der Kanzler sind nicht handlungsfähig und die legitimatorische Grundlage muss durch Neuwahlen geschaffen werden. Und das ist dann mit der Auflösung des Parlaments für mich besiegelt. Bitte mal alle nachlesen. Artikel 68 im Grundgesetz. Für mich scheint das eindeutig zu sein.
Ist das so ein altes Grundgesetz, so von vor Corona oder so? Ich weiß nicht, wenn du sagst, dann kann man das in Bonn im Keller vergessen. Das ist ja, glaube ich, so eine lose Blattsammlung. Da wird ja auch dauernd was getauscht, ne?
Nee, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, ehrlich gesagt.
Ja, okay, ich glaube dir das.
Wobei, damit berührst du natürlich einen wichtigen Punkt, das ist rückständig. Das ist ja etwas, was Regierungshandeln erschwert, diese parlamentarische Legitimation. Das ist ja auch das Parlament ist ja eigentlich das mächtigste Organ in einer Demokratie. Und das kann natürlich durch zufällige Mehrheiten auch zu, ja, sagen wir mal, richtungsloser Politik führen. Und deshalb habe ich ja wiederum eine Lösung überdacht. Das ist nämlich der Chronoparlamentarismus. Das heißt, wenn du eine bestimmte politische Entscheidung treffen willst, kannst du dir das Parlament aussuchen, was diese Entscheidung getroffen hätte. Zum Beispiel möchtest du Kernkraft wieder einführen. Du kannst sagen, okay, dann nehme ich halt das Parlament von 1982.
Ach so. Das kann auf Knopfdruck, so eine App oder was?
Bundestag. Das ist eine App. Das ist eine KI, die spielt sozusagen die parlamentarischen Konstellationen durch und errechnet dann die Wahrscheinlichkeiten von Abstimmungsergebnissen und Mehrheiten. Und dann bist du nicht gezwungen oder gebunden an die Zufälligkeit des Augenblicks, sondern du hast sozusagen eine historische Legitimation, die noch viel demokratischer ist, als wenn du die aktuellen Wahlergebnisse, die ja tatsächlich sind wir uns auch einig, von Launen abhängen, von Moden, von dem Terror der Aktualität. Das heißt, im Sinne einer vernünftigen und nachhaltigen Politik bin ich für Chronoparlamentarismus.
Klingt gut. Also ein KI-gestützter Chronoparlamentarismus. Ja. Da muss man, glaube ich, nur aufpassen. Also nur für die das dann machen. Weiß nicht, wie du das siehst. Es gab mal also ein paar Parlamente, muss man sich, glaube ich, vorsehen. Ne? Also muss man aufpassen, nicht, dass man jetzt so irgendwie Egon
war. Du meinst, man sollte nicht weiter als 45 zurückgehen? Oder?
Auch das, ich weiß nicht so. Aber nee, auch, erinnerst du dich, wir sind ja schon ein bisschen älter, wir sind ja schon 26 beide. Es gab mal so eine Zeit, da war auch in den Parlamenten waren so komische Gestalten.
Egon, du meinst den Busenkrabscher von den Grünen?
Nein, den meine ich nicht. Ich meine,
ach so.
Auch nicht Rainer Brüderle. Ich meinte, wie hieß er noch? Egon Bahr, Willy Brandt und so. Also da waren so ein paar.
Ach so, diese überqualifizierten Grundsatzfetischisten?
Ja, das waren ja auch so. So Russenfreunde. Also das meine ich, du musst aufpassen, dass du.
Ja, das wird ja durch die KI ausgefiltert.
Okay. Dann bin ich beruhigt. Nicht, weil du sagtest ja auch gerade, wir wollen ja als Einzige weiter keine vernünftige, friedliche Ostpolitik, wir wollen ja Konfrontation. Das hast du ja vorhin gesagt. Das unterscheidet uns ja von allen anderen auf der Welt. Wir Europäer wollen ja die Sondervermögen richtig verwenden, um den Krieg weitergehen zu lassen, richtig?
Ja.
Ja. Also deswegen müssen wir im Chronoparlamentarismus aufpassen, dass da keine Ostfreunde mit abstimmen. Nachher hast du mal so ein völlig falsches Ergebnis.
Ja, eben. Deshalb muss man ja auch, zum Teil ja auch Entscheidungen rückdatieren, damit man in das aktuelle Parlament, da hätten ja dann die AfD und die Linken möglicherweise sich gegen diese hohen Unsummen an Militärausgaben gewendet. Und das kann man vermeiden durch Chronoparlamentarismus.
Ja, na hoffentlich geht das jetzt auch diese Woche oder nächste Woche, ist das ja entschieden, ne? Muss ja innerhalb bis Montag, bis morgen entschieden sein.
Ja.
Weil dann ist doch...
Glauben diese nicht existenten Abgeordneten des aufgelösten Parlamentes?
Das nicht vorhandene Geld verteilen, das wir demnächst ausgeben wollen.
Um uns selbst zu vernichten.
Richtig. Sehr schön zusammengefasst. Das ist so. Siehst du, deswegen bin ich so optimistisch.
Ja.
Das sind doch die regelrechte Frühlingsgefühle.
Ja.
Wir wissen beide nicht, warum wir das überhaupt machen, oder? Diesen Krieg weiterführen. Mir ist das noch nicht ganz klar, aber Hauptsache, wir machen das.
Ich komme vielleicht gleich noch drauf. Ich würde gerne noch mal sprechen über Mannheim zum Thema Terror der Aktualität, wenn es dir recht ist.
Ja, ich erinnere mich.
Und vielleicht eine kleine Vorbemerkung, weil unseren Stammzuschauern wird aufgefallen sein, dass wir eigentlich von der inneren Sicherheit und dem Terror selten Gebrauch machen, wenn wir die Migrationsfrage diskutieren. Und das wird auch so bleiben, weil ich glaube, es gibt gute Gründe, gegen Migration zu sein und dazu, sich auf dem Rücken von Opfern und spritzendem Blut irgendwie Argumente zu besorgen. Mhm. Was übrigens kein Argument dagegen ist, das Ganze politisch zu instrumentalisieren. Das finde ich sehr wichtig, dass man das politisch instrumentalisiert. Ich möchte es nur eben nicht theoretisch instrumentalisieren. Also ich hätte große Probleme, das Andenken der Opfer zu wahren und dann irgendwelche diskursiven Überlegungen anzustellen. Politisch instrumentalisiert werden muss so etwas, weil öffentliche Ereignisse sind in der politischen Debatte Anlässe zur Revision von politischen Programmen. Und insofern wäre es ein Fehler, das nicht politisch zu instrumentalisieren. Also das vorweg. Aber was ich halt zynisch finde, ich meine, das ist, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass egal, wer jetzt am Steuer sitzt oder ob was da passiert ist, dass es unsäglich ist und dass man im Grunde schweigen muss und sozusagen aus Trauer und Respekt vor den Opfern eigentlich besser die Klappe halten sollte. Aber das, glaube ich, können wir uns nicht erlauben, weil wir müssen reden, heißt unsere Sendung ja auch. Mhm. Und deshalb würde ich gerne mit dir darüber sprechen. Du hattest da noch ein paar geschmacklose Scherze zunächst, oder?
Wir müssen unseren Kopf und Kragen reden. Nein, das ist ja gar nicht geschmacklos. Ich wollte da nur meine letzten Rechercheergebnisse, die sind ja relativ einfach. Also es gibt dann offensichtlich ein Vorhaben der EU-Kommission zur, wie heißt das, europäisches Navigationssystem, Sicherheitsbeschleunigungsversorgungsgesetz, dass man aus Navigationssystemen einfach die Ziele Weihnachtsmarkt, Fußgängerzone und Zivilisten rausnimmt grundsätzlich, weil damit ist ja die Gefahr dann schon fast gebannt. Also dass man sagt, das ist ja auch fällig und ich denke, dass die Kommission das auch zeitnah bis 2032 durchbringen wird, diese Verordnung.
Das heißt, unsere Enkel dürfen sich wieder sicher fühlen.
Ja, ich hoffe doch. Also ich geschmacklos finde ich das auch nicht. Finde, der Drehbuchautor hat eine am Kopf für unsere Zeit. Weil ich es so absurd finde, dass unser deutschen liebstes Kind, unsere Vorzeigeindustrie wendet sich jetzt gegen uns selbst. Also erstens verlieren wir sie durch Dinge, die wir alle wissen. Und jetzt fährt sie auch noch Frauen und Kinder zuerst über den Haufen. Also die Autoindustrie ist ja sozusagen jetzt, stehst du, wo ich hin will, das ist für ein Drehbuch.
Zu Recht auf der Anklage.
Für ein Drehbuch ist das echt ganz schön dick aufgetragen,
ja,
dass man ausgerechnet in Deutschland jetzt Autos als Waffen gegen die Zivilbevölkerung benutzt. Mir ist auch nicht klar, ob es das überhaupt irgendwo anders gab und gibt. Außer, ich weiß, es gab mal in Frankreich, glaube ich, auch, ne, in Nizza einen Fall. Aber normalerweise, der normale Terrorist benutzt doch seine Autobomben auf Nichtfahren gegen das System und nicht gegen Zivilisten.
Oder er unterstützt die deutsche Messerindustrie in Solingen.
Ja. Das waren meine zwei geschmacklosen Bemerkungen.
Die nee, aber die haben ja einen tieferen Sinn, wenn ich die mal kurz nochmal hervorheben darf. Denn in den Berichterstattungen der öffentlich-rechtlichen Medien sind es ja nie Menschen, sondern Autos, die in Menschenmengen fahren.
Ja.
Seltsamerweise, als ob die steuerlos oder steuerführerlos dort reinfahren.
Wir müssen
ja, was mir aufgefallen
ist, alle Autos überwachen, könnte das heißen. Ja,
okay. Ja. Mhm. Ja. Ja, also was mir aufgefallen ist, dass ich die Berichterstattung bemerkenswert fand. In diesem Fall in Mannheim. Also es war ja offensichtlich diesmal wieder erwarten kein Mensch mit Migrationsbiografie und Flüchtlingsstatus, der das getan hat. Ich meine, der Anschlag in München, das hast du ja auch wahrscheinlich mitbekommen, da war eine der wichtigsten ersten Meldungen, Entwarnung, der Attentäter hat eine Aufenthaltserlaubnis. Und ich fand auch das Attentat danach gar nicht mehr so schlimm, weil wenn der jetzt keine Aufenthaltserlaubnis gehabt hätte, hätte man ihn ja abschieben müssen. Mhm. So war es ja im Grunde eine andere Form von Attentat, die da passiert ist und meines Erachtens auch nicht ganz so schlimm. Jedenfalls, ich mache mich jetzt lustig über, bitte, das war Ironie, ich mache mich lustig über die Diskurse, die sich darum scharen. Und das Interessante war jetzt, als rauskam, dass es sich um einen biodeutschen Täter handelt, habe ich so eine leichte Irritation empfunden, weil sich das nicht einbettet in die Erwartungen, mit denen ich normalerweise an sowas rangegangen wäre. Und habe auch gemerkt, dass fast in den konservativen, alternativen Medien sowas wie eine Enttäuschung sich breit machte, die auch eine zynische Grundnote hat, dass es nicht narrativ bestätigende Täterstrukturen gab. Das fand ich einerseits erschütternd, aber das ist natürlich strategisch, kommunikativ auch ganz klasse, weil man jetzt jederzeit sagen kann, na guck mal, das machen ja auch Biodeutsche und das entwertet gewissermaßen dieses Argument, dass es eine Dringlichkeit gibt für die Frage der inneren Sicherheit, wenn man sagt, guck mal, es gibt hier auch diesen Attentäter. Das fand ich etwas erschreckend. Und jetzt haben wir sozusagen das Problem mit der Philosophie, nämlich alle Schwäne sind weiß und dann gibt es jemand, der sagt, ach guck mal, hier ist ein schwarzer Schwan. Und damit ist eine bestimmte argumentative Grundlage erschüttert. Was mir jetzt aufgefallen ist, und darüber haben wir im Vorgespräch ja auch gesprochen, ist, dass ja auch ein schwarzer Schwan noch ein Schwan ist. Mhm. Das heißt, es ist immer noch etwas, was die Sicherheit der Menschen bedroht. Und da frage ich mich, ob nicht die Schwanhaftigkeit selber Teil des Problems ist. Also ob man nicht sagen kann, hier gibt es eine Verunsicherung der Leute, die das Gefühl bekommen, geh bloß nicht raus, du bist nicht mehr sicher. Du musst jederzeit damit rechnen, dass dir was passiert. So wie man sagt, ja, warum gehen die mit dem Kindergarten in Aschaffenburg dann auch durch den Park? Ja, warum wandern die Menschen überhaupt in der Fußgängerzone? Ist doch klar, dass da Terror ist. Und dadurch wird ja ein grundsätzliches Gefühl von Unsicherheit, Verwirrung und politischer Ohnmacht erzeugt bei den Menschen. Auch wieder so ein Knochen, der uns vorgeworfen wird. Da werden wir uns sicherlich auch noch Gedanken machen müssen, was damit eigentlich beabsichtigt ist oder welche Effekte das zeitigt, auch wenn sie unbeabsichtigt sind. Jedenfalls ist dieses Ereignis für mich wie so ein Fremdkörper, der erstmal nicht einzuordnet ist in diskursive Zusammenhänge, aber dann doch letztendlich Sinn ergibt. Mhm.
Dazu darf ich, mir fällt gerade eine Frage dazu ein, darf ich mal ganz kurz zwischendurch, also nur mal als an dich. Wie geht's dir und vielleicht deinem Umfeld? Ich habe irgendwie den Eindruck, wenn die Welt noch normal wäre, ist sie ja nicht mehr, wenn jemand mit einem Auto in eine Fußgängerzone fährt oder sowas passiert, als ich ein bisschen jünger war, wäre das eine richtige Meldung gewesen, sagen wir es mal so. Es hätte mich schockiert und es hätte alle anderen schockiert und jeder hätte gesagt, was ein Mensch oder irgendwie, man ist mit dem Auto in eine Menschenmenge gefahren, was ist denn das für ein Irrsinn? Ist das um dich herum auch so, dass die Leute, dass es jetzt eher reduziert wird auf, schon wieder eine, wo denn? Ja, diesmal Mannheim, ja, ist zum Glück weit weg.
Also, es war diesmal auch nur ein oder zwei Tote?
Genau, es waren auch nur diesmal keine Tote.
Ist im Grunde fast keine Meldung mehr wert. Das ist ja so wie...
Ja, was heißt das denn jetzt wiederum? Also, dass man sagt, okay, wir haben uns daran gewöhnt, weil du gerade sagtest, wir sind jetzt in so einem permanenten Angstzustand oder ist das gar nicht so sehr Angst, sondern so eine gleichgültige, wo sie schon mal da sind, bleiben jetzt halt drin.
So eine Art Grundrauschen des Terrors, der dann übergeht in eine Monotonie. Also ich weiß noch damals, als in diesem Heysel-Stadion, glaube ich, diese Toten beim Fußballspiel entstanden sind, da haben wir in der Schule den Unterricht abgesagt und haben diskutiert und sind seelisch betreut worden von unseren Lehrern. Mhm. Ich meine, das zeigt doch, wie friedlich die Zeiten waren, beziehungsweise wie abgestumpft wir sind im Hinblick auf den Terror heute. Vielleicht hast du recht.
Nee, ich meine, es kommt natürlich im Ergebnis das raus, was du gerade richtig festgemacht hast. Also dass man sagt, da entsteht so ein komisches, ja, das gehst du auch in die Fußgängerzone. Aber das ist so eine Form von Normalität geworden tatsächlich. Das ist halt so. Wenn du in der Fußgängerzone bist, dann mach ordentlich vorher ordentlich irgendwie so Sport und Physiotherapie, so dass du aus dem Weg springen kannst. Und halt die Ohren auf, ne? Wenn da was zu schnell kommt. Aber dass man überhaupt nicht mehr in Frage stellt, ob man an dieser ganzen Situation oder dieser Welt was ändern könnte. Das ist so, das ist normal geworden.
Also ich bin ja für eine Demo gegen rechts.
Das hilft ja immer.
Das hilft immer. Und ja. Ich fand auch wiederum diskursiv interessant, da hat ja wohl ein pakistanischer Taxifahrer Schlimmeres verhindert. Der wird jetzt ja sozusagen zum Mahnmal für Diversität hochsterilisiert. Der arme Kerl.
Ja, hochsterilisiert.
Ja.
Gruß an Bruno Labbadia. Ja, gut.
Ja. Ja, mich kotzt das an. Mhm. Wenn wir da mal einen Sprung machen, also ich finde ja den Vorschlag von Klaus Schwab, diese etwas reduziertere Bewegungsmöglichkeiten der Menschen in 15-Minuten-Städten, wäre daher eine Lösung.
Ja, das gehört
vielleicht
ja
doch
zu dem.
Gar nicht raus, so vielleicht 5-Sekunden-Städte, dass man einfach so ein bisschen vom Wohnzimmer zum Kühlschrank und so, das, vielleicht ist das einfach sicherer.
Das gehört aber jetzt schon zu dem, was du gekündigt hast. Nee, lass uns da ruhig hingehen. Also wir haben ja ein bisschen das gemacht, was man auch wir machen sollten. Also uns aufregen und kommentieren, was jetzt gerade an neuestem Irrsinn passiert ist. Aber es ist doch gut, wenn du das in die richtige Richtung denkst. Denn das ist für mich eins von vielen psychologischen Versatzstücken eines größeren Bildes, also dass man...
Lass mich noch einen Zwischenschritt machen.
Gerne.
Also weil du bist das mir nochmal aufgefallen ist, bitte?
Du bist da hingegangen, jetzt machst du Zwischenschritt.
Ja,
los, mach.
Entschuldigung.
Ist gut.
Ich habe einen Film geguckt, ich habe mir lange nichts mehr angeguckt, so in den alternativen Medien, den fand ich gut, auf der Seite von Robert Kennedy, Children's Health Defense, gibt es einen Film, den werden wir auch verlinken, The Big Picture, Leben im Kontrollgitter, mit Robert Malone, Robert Kennedy, Catherine Austin Fitz und vielen anderen Gesichtern, die wir kennen. Und da wird nochmal rekonstruiert, diese Pandemie, von der letzte Zeit so wenig die Rede war.
Ja.
Und da war jetzt, sagen wir mal, ein bisschen was Neues, vieles Bekanntes, aber einfach in der Zusammenstellung doch nochmal sehr eindrücklich der Kontext und auch der Zusammenhang dieser Pandemie mit größeren Fragen dargestellt. Und das hat mich nochmal ziemlich ergriffen, weil sich da bestimmte Fragen stellen, auch im Hinblick auf die Aktualität der Trump-Administration. Nämlich, man hat ja den Eindruck, dass da eine bestimmte Agenda verfolgt wurde, uns alle zu kontrollieren. Und auf dem Wege einer generalstabsmäßig geplanten, weltweit konzertierten und koordinierten Aktionen, sowohl was die Intervention gegen die Zivilgesellschaft, die medizinischen Programme des Impfens, die Kommunikation mit den Medien und auch der Umgang mit Dissidenten, doch einem größeren Plan zu folgen schien. Was mir dann nochmal sehr deutlich geworden ist, und ein Plan, der nicht nur die Gesundheit der Menschen im Blick hatte, nicht allein, sondern mitunter auch einen Biosicherheitsstaat etablieren wollte, eine Gehorsamsprüfung in Untertanengeist ermöglicht hat, eine Gleichschaltung der Medien, einen Zugriff auf die Körper und Seelen der Menschen. Also es war ja schon etwas ziemlich Ungeheures, was es so nach meiner Erinnerung weltweit noch nicht gab. Also es gab schon die eine oder andere Schweinerei, aber auf dem Niveau, sowohl was die Reichweite als auch was die Technik der Umsetzung angeht, war das schon was anerkennenswert, global Grandioses. Mhm. So, und jetzt, ich will da gar nicht ins Detail gehen, vielleicht noch einen Punkt, den ich loswerden muss. Man sollte auch das nicht vergessen. Die Menschen, die uns damals drangsaliert haben, die sind immer noch in Ämtern. Ich meine jetzt nicht allein die Politiker, sondern ich meine halt die Lehrer, die Pfarrer, die Ordnungsamtsleiter, die Militärs, die Politiker, die NGOs, die Wissenschaftler, die Journalisten und auch die Chefs in den Unternehmen, die uns damals massakriert und drangsaliert haben, die sind ja nach wie vor Personen, mit denen wir täglich umgehen müssen, ohne dass da irgendwelche Konsequenzen sich gezeitigt hätten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und in Anbetracht der Ungeheuerlichkeit der ganzen Sache könnte man ja, naja gut, ich lasse das jetzt mal so stehen. Und es ist ja so, dass in diesem Film die These aufgestellt wird, dass es, wie gesagt, gar nicht nur um Gesundheit ging, was für mich sehr überraschend war. Ich dachte, ja, die wollten uns retten und hätten möglicherweise nur ein bisschen übertrieben in dem Modus operandi, mhm, sondern dass es eben darum ging, eine Agenda des World Economic Forums im Sinne eines ökonomischen Neustarts und einer Transformation der Gesellschaft im Hinblick auf neue Ideale, mhm, insbesondere verbunden mit einer digitalen Währung und einer digitalen ID, zu verfolgen und das gekoppelt mit der Perfektionierung von Steuerungsmöglichkeiten der Menschen. Und jetzt kommt meine Frage an dich und das ist bemerkenswert. Jetzt hat man das Gefühl, dass mit der Ära Trump hier eine Zäsur aufgekommen ist. Das heißt, die Zöglinge des World Economic Forums sind aus ihren Schlüsselpositionen entfernt worden, also Trudeau, Baerbock und so weiter. Die Programme laufen scheinbar nicht hinaus auf eine Weltregierung, sondern der Nationalstaat scheint wieder eine Rolle zu spielen. Krieg wird nicht vorangetrieben, sondern es gibt Frieden. Die Meinung wird nicht mehr unterdrückt, sondern die Meinung wird befreit. Die Akteure sind andere, die Agenda könnte eine andere sein, sodass man sagen könnte, ja, Trump ist unser Erlöser. Und wenn wir uns das Gespräch mit Zelensky angucken, kann man das auf einer Entertainment-Ebene ja auch genauso lesen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen einhaken, oder? Das wäre wahrscheinlich ein bisschen naiv zu glauben, dass wir hier eine große Zäsur erleben, sondern du würdest ja sagen, da hier ist die Kontinuität und ein tieferer Zusammenhang noch gegeben.
Ja, wir dürfen nur nicht vergessen, was du mal eben mal so gemacht hast, elegant. In 2 Minuten 30, glaube ich, hast du alles zusammengefasst, was man wissen sollte, als Warnung. Da müssen wir gleich mal zurückkommen auf diesen Blick von weiter oben. Entschuldige, wenn ich dir das sage, du warst mir eben zu schnell. Also was jetzt?
Entschuldige.
Nein, nein, im Gegenteil. Also aber, dass man einfach sagt, wir müssen das nochmal bitte erklären, was wir meinen. Mhm. Was jetzt im Moment passiert, ja, gute Frage. Jetzt ist Trump da. Wir hatten schon darüber gesprochen, was es zum einen leistet, ist, dass der Zusammenhalt bei uns, die wir ein bisschen skeptisch und anderer Meinung waren vorher, gegen diesen WEF-Plan und das, was man da vielleicht ahnte oder ahnt, was dahinter stecken könnte, ist jetzt ja gebrochen. Du kannst in unseren Kreisen jetzt nicht eigentlich nicht darauf hinweisen, dass auch Musk und Trump nicht die Lösung sind für irgendwas, sondern einen noch genauso.
Also ich würde die digitale ID ja nehmen, wenn sie von Musk käme. Bei Gates, ja, würde ich sagen, nein, danke, aber wenn Musk das vorschlägt, würde, genau, ich schon sagen, der will ja was Gutes.
Aber ist das nicht so, ich meine, Kid Knightley hat das im Auf Guardian auch, glaube ich, wirklich ganz schön beschrieben, dass man sagt, wenn man merkt, dieses kommunizierte Great Reset Gedöns und kreative Zerstörung und wir machen jetzt eine Weltregierung und so weiter. Wenn man merkt, dass das verfängt nicht beim Publikum ganz so, wie man das möchte. Also da haben jetzt durchaus einige was dagegen und nicht nur so Schwurbelköpfe wie wir, sondern das gefällt auch anderen nicht. Diese Aussicht, du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Und wenn man dann merkt, da haben wir uns vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne gewagt, auch mit diesem ganzen Klima und so weiter. Die Leute werden unzufrieden. Dass man dann sagt, dann komm, lass mal wieder ein bisschen Zuckerbrot rausholen und lass uns die mal wieder spalten. Das ist doch im Grunde das, was jetzt mit Trump passiert. Dass man sagt, ich bin so erleichtert, ja. Da steht jemand ein für freie Meinungsäußerung. Da will jetzt jemand keinen Krieg mehr führen. Also ich bin ja total happy. Aber der Widerstand ist gebrochen. Es ändert sich überhaupt nichts übrigens an dem Plan von Schwab.
Das ist der entscheidende Punkt. Lass mich kurz einen Punkt noch dazwischen schieben, einfach auch, um mich selber seelisch nicht ins völlige Ungleichgewicht zu bringen. Es gibt einen Satz von Hannah Arendt, die sagt, jede gute Tat, die zu einem bösen Zweck geschieht, mhm, macht die Welt unfreiwillig ein Stück besser.
Jede gute Tat, die zu einem bösen Zweck geschieht, macht die Welt besser?
Macht die Welt besser. Das heißt, wenn Trump jetzt den Krieg beendet, aus Motiven, die nicht allein in Frieden zu sehen sind, mhm, hören trotzdem ukrainische Studenten, Soldaten auf zu sterben. Und das ist erstmal gut. Mhm. Was aber uns nicht davon entlastet oder befreit, die Motive der Akteure zu befragen und zu bewerten. Mhm.
Ja,
wollte ich nur zwischenschieben.
Genau, einmal das.
Also wir sind jetzt nicht für mehr Krieg in der Ukraine, nur dass das Missverständnis nicht aufkommt.
Nee, aber auch wenn das dreimal um die Ecke gedacht und sehr schön von der geschätzten Frau Arendt ist, heißt es ja, müssen wir auch in diesem Beispiel wenigstens dazu sein, der Krieg wird ja nicht aufhören. Also wir haben jetzt jemanden, nicht? Der sagt, er möchte, dass dieser Krieg aufhört. Sehr schön, das möchten wir auch, du und ich. Aber wir haben ja eine starke Gegenbewegung bei uns. Der Krieg in der Ukraine wird auf lange Zeit erstmal gar nicht aufhören, egal wie. Nur Trump steht jetzt natürlich da als jemand, der das gerne will oder wollte oder wollen würde. Das ist der Zustand, in dem wir uns in den nächsten Jahren bewegen. Man darf dabei nicht vergessen, wir können ja noch gar nicht Krieg führen. Wir können aber auch nicht ganz damit aufhören. Bitte, also dass man einfach sagt, wenn Trump jetzt den Krieg beenden würde, hast du recht, ja, dann egal was, aus welchen Gründen, das rettet ja Menschenleben. Aber lass uns dann gern übernächste Woche nochmal sprechen oder wenn wir uns wiedersehen. Ich glaube gar nicht, dass das der Plan ist.
Also da das finde ich ja ganz bemerkenswert. Du hast ja mitgekriegt, dass Musk ja über Starlink die ukrainische Kriegskommunikation ermöglicht. Und das bedeutet letztendlich, er war Kriegsteilnehmer bisher. Mhm. Ja. Er war Kriegsgewinner.
Ja. Seine eigene KI heißt, glaube ich, Grok. Erinnerst du dich? Weißt du das? Die ist ja befragt worden, welchen Menschen auf der Welt sie allein wegen seines Einflusses auf Politik und Medien auf den elektrischen Stuhl setzen würde. Die Antwort war nicht so schön für den Besitzer von Grok.
Aber Gates?
Was? Nein, eben nicht.
Ich weiß.
Doch, das war die erste Idee von Grok, aber die zweite war auch nicht so schön. Ja, okay, aber lass uns mal
wissen. Also der erste Punkt war der, du sagtest, was passiert ist, dass wir die oppositionellen Kräfte nochmal spalten, den Leuten ein bisschen Luft zum Atmen geben und ihnen per Gutsherrenart Möhren vor die Nase halten, die ihnen im Grunde selbst schon gehören, aber man gibt ihnen das Gefühl einer Befreiung.
Ja. Entschuldige.
Das wäre sozusagen die strategisch-kommunikative Dimension, aber es gibt ja auch Kontinuitäten in der Programmatik. Mhm.
Nee, ich glaube, weil du gerade Malone erwähntest, den kennen sicherlich alle. Und das ist vielleicht auch aus diesem Film, von dem du gerade sprachst, den wir natürlich gerne verlinken. Vielleicht kam es woanders her, ich weiß es nicht. Er hat nochmal darauf hingewiesen und das fand ich wichtig, dass er einfach sagt, Leute, wir alle, und das betrifft auch Matthias und Sven und alle anderen, sind seit 4-5 Jahren wie mitten in einer militärisch modern geführten psychologischen Kriegsführung gegen uns alle. Und kurz davor, entweder irre zu werden oder einfach nur kirre und völlig die Peilung zu verlieren. Das betrifft jetzt nicht die Leute, die von Anfang an geglaubt haben, die Mutti macht das schon und nicht wussten, dass die Mutti eine Serienkillerin ist, sondern das betrifft auch uns. Also dass man sagt, wenn wir uns zu sehr durch die Gegend pritschen lassen von Sonderunvermögen und Autoanschlägen und ähnlichen Dingen, dann verlieren wir endgültig aus dem Blick, um was es hier die ganze Zeit geht.
Der Aktualität verschleiert die Permanenz des Terrors?
Ja, deswegen nochmal du und ich. Ich glaube, wenn wir uns, wir haben jetzt nächste Woche treffe ich ja nochmal hier Herrn Lausen, der uns noch ein paar Sachen mitbringt zu der Pandemie, die du gerade erwähnt hast. Neuester Stand der Dinge, aber ich glaube, es ist deine und meine Aufgabe, auch wenn wir damit ein bisschen Spielverderber sind, gelegentlich mal einen Schritt zurückzutreten und einen etwas größeren Blick auf die Dinge zu werfen. Was du auch gerade gesagt hast, also was passiert hier im Größeren? Ich halte es immer für eine ganz gute Idee, ganz platt drauf zu gucken und zu sagen, ne, cui bono, und das ist nicht irgendwie der Sänger von U2, sondern wem nützt denn das eigentlich im Ergebnis, was wir hier sehen oder gesehen haben? Mir geht das manchmal wirklich sehr unter. Wir hatten das letzte Woche mit diesen Rage und Doge, Beamtenabschaffung und so weiter. Ja, da sind wir alle dafür, aber das heißt ja nur, dass Musk am Ende all das von seiner KI bearbeiten lassen möchte und die Menschen aussortiert.
Lass mich das auch nochmal sagen. Ja. Ich habe ja auch gesagt, dass sein Plädoyer für die Meinungsfreiheit ja nicht nur politisch motiviert sein könnte, sondern auch die Qualität und die Quantität der Äußerungen, die man dann zum Training der KI nutzen könnte, erweitern könnte, sodass man sagen könnte, dass wir die Freiheit bekommen, damit wir besser kontrolliert werden können. Mhm.
Ja, war ja ein wichtiger Punkt. Auch mal sagst, wenn wir jetzt die Meinungsäußerung direkt komplett verbieten, dann kann ja die KI gar nichts mehr lernen. Also lass uns das doch noch eine Weile anlassen. nur das rausschmeißen, was wirklich gefährlich sind, wirklich gefährlich wird. Aber es betrifft ja so viele Themen. Also wenn man sagt, wenn man das alles nicht weiß und wenn man nicht versteht, was das größere Spiel ist und was das größere Ziel ist, dann regt man sich ja permanent über die falschen Dinge auf und kriegt ja erst recht keine... Ob man das ändern kann, ist ja eine ganz andere Frage. Also ob wir irgendwas ändern können an dieser Maschine, ja, die seit Jahrzehnten...
Wer, wenn nicht wir?
Ja.
Ach, du meinst Bill.
Sehr witzig. Nee, das glaube ich ja nicht, dass wir irgendwas ändern können. Aber
was?
Nee. Aber
hast du nicht ein Buch darüber geschrieben?
Wer, wenn nicht wir? Ja. Yeah. Ja, aber erst nachdem alles vorbei ist. Also Entschuldigung, so. Mal zu spoilern. Ich glaube nicht, dass wir in unserer derzeitigen mentalen und seelischen Verfassung als Gruppe, also dass wir das hinbekommen, das Ruder herumzureißen. Und
und das ist bitte kein Pessimismus, sondern ein Realismus, der uns dafür hütet, die Enttäuschung der Selbstüberschätzung erleben zu müssen. Ich glaube, es ist auch eine Form von Weisheit, Schlachten nicht auszufechten, die man nicht gewinnen kann.
Ja, und das ist, ich will jetzt kein...
Aber man kann ja mit einer Tüte Popcorn zugucken, wie die Dinge sich so entwickeln, dass man dann irgendwann in einer besseren Position sein wird.
Ja, das tun wir ja auch. Wir warten mit Pflastern am Straßenrand. Aber wenn ich sowas höre, wie wir müssen eine direkte Demokratie haben, das ist ja eine schöne und gern auch diskutierenswerte Position. Es glaubt doch hoffentlich keiner, dass das unter den bestehenden Verhältnissen auch nur denkbar ist. Also das hieße ja auch nur, dass die Parlamentarier, die es gar nicht gibt, sich mal eben selbst abschaffen müssten zum Wohle der Gruppe, also der Bevölkerung.
Ja, wir hatten uns ja schon mal den Unmut unserer Zuschauer zugezogen, weil unter den Medienbedingungen die direkte Demokratie ja zu besseren Ergebnissen führen würde als dieser blöde Parlamentarismus, wo ja der Egoismus der Abgeordneten zumindest noch Unwuchten in die Abstimmungsergebnisse hineinbringt.
Ja, also du meinst, eine komplett durchmanipulierte Bevölkerung würde noch viel, viel eindeutigere Ergebnisse für eine Impfpflicht irgendwie bewirken als alles, was wir bisher erlebt haben, ja.
Wolltest du noch was zum großen Bild sagen, oder?
Können wir ja ab jetzt jede Woche machen, oder?
Machen wir.
Ja, ja, nee, also das nur als Ausflug, dass das eben nicht realistisch ist, diese Verhältnisse mal eben so zu ändern, wenn man 40 Jahre unter irgendwelchen Steinen schläft. Aber dass wir, glaube ich, trotzdem häufiger mal darauf hinweisen sollten, was hier gerade wirklich passiert. Wir haben also eine Abfolge von Dingen und Punkten gesehen in den letzten Jahrzehnten, die man einfach wissen muss, glaube ich, um zu verstehen, was heute passiert.
Das machen wir.
Ja. Du wolltest jetzt noch woanders hin. Du willst meine Liste
hier
nicht. Nee,
ich will jetzt eine Konsequenz daraus noch ziehen.
Ja.
Denn das ist jetzt, wir haben jetzt hier die intellektuelle Haltung zu diesem Thema bedacht und gesagt, ja, wir müssen das durchschauen, wir müssen das beobachten. Das Problem ist ja, wir müssen ja auch leben in diesen Zeiten und wir haben ja auch Familie und Kinder. Das ist eine nächste Generation, deren Existenz sich unserer Aktivität verdankt. Das heißt, die sind da, weil wir Sex hatten.
Mhm.
Und das bringt uns in eine gewisse Verpflichtung, auf die aufzupassen.
Ja.
Und es ist halt so, dass wenn die Umstände nicht so ganz rosig sind, dass man als Eltern ja dann auch sagt, ach Mist, was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Kennst ja auch so Leute, die sagen, ja, ich nehme ein Kind aus dem regulären Schulsystem, das ist nur Indoktrination, oder wir wandern aus, damit das Kind nicht der Wehrpflicht zugeführt wird, oder? Ist ja ein großes Thema gerade in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich schütze dich und andere. Ist ja das Motto, glaube ich, ne?
Und ich finde das total schön, dass du dieses Gespräch zusammenhältst und mich jetzt daran hinderst, 2 Stunden Verschwörungstheorie zu machen. Nein, das ist genau richtig. Ich glaube nur, es gibt einen ganz entscheidenden Berührungspunkt gleich.
Ja, dann mach den.
Nein, dann mach mal weiter. Also zu dem Punkt, sollte man das alles wissen und ob wir, das hat was damit zu tun, was wir unseren Kindern auch beibringen sollten oder nicht. Genau, weil ich behalte es im Kopf.
Ja. Kriegst du den Abschlussgedanken, weil du dir sowas ein bisschen gedacht hast?
Nö, das bleibt hier dabei. Ja, ja, entschuldige die Unterbrechung, aber...
Nein.
Ich wollte dich nicht in deinem Gedankengang dazwischen kriegen.
Nein. Und ich glaube, wir verraten nicht so viel, dass wir selber auch Kinder haben und damit natürlich auch täglich ringen müssen. Wie viel Realität muten wir ihnen zu und wie viel Schutz müssen wir ihnen geben in diesen Zeiten? Das heißt letztendlich, was bedeutet Erziehung in den Zeiten des Totalitarismus?
Mhm.
Das ist die große, große Frage. Und ich habe in unserem Vorgespräch ein paar Kategorien angeführt. Ich mache das mal ganz kurz. die gelten schon in normalen Zeiten. Es ist nämlich so, dass Erziehung sich bewegt zwischen der elterlichen Gestaltung, an die unserer Freiheit und unserer Entscheidungen und unserer Verantwortung unterliegt. Also wir müssen entscheiden, welche Windeln die tragen, welche, ob sie gestillt werden oder das Fläschchen bekommen, ob sie geimpft werden oder nicht, in welche Schule sie gehen und so weiter. Und es gibt Dinge, die sind einfach unentrinnbar notwendig. Das heißt, die Außenwelt ist erstmal so, wie sie ist. Das müssen wir hinnehmen, das ist schon immer so. Und deshalb gibt es zwei Grenzen zwischen dem, was wir gestalten können und dem, was uns nicht mehr zur Gestaltung obliegt. Das ist einerseits eine Grenze des Raumes. Irgendwann verlassen die Kinder sozusagen den Vorgarten unseres Schutzraumes und kommen in die reale Welt und dürfen dort Fernseh gucken, Internet nutzen, Zigaretten rauchen und Drogen konsumieren und so weiter, wovor wir sie natürlich schützen wollen. Und es gibt eine zeitliche Grenze unserer Einflussmöglichkeiten, die nämlich in unserem Tod definiert ist. Das heißt, wir können die Kinder permanent in einer Art sozialen Uterus behalten, wenn wir unsterblich werden, aber irgendwann ist das beendet. Das heißt, die müssen irgendwann ohne uns leben, sodass die Pädagogik vorgeschlagen hat, dass es zwei Weisen gibt, die Kinder zu lieben. Das eine ist die behütende Weise, das heißt, man beschützt sie vor den Einflüssen der Welt, und das andere ist die aussetzende Weise, das heißt, man setzt sie diesen Härten der Notwendigkeit aus, und zwar nicht in einer kalten Verwahrlosung, sondern im Sinne einer zutrauenden Liebe, die sagt, du schaffst das schon, du gehst da raus und wächst an dem, was sich dir entgegenstellt. Mhm. Und das große Geheimnis und die Kunst besteht darin, beides miteinander zu vermitteln, wobei es manchmal Geschlechtsbeziehungen gibt zwischen diesen Weisen des Liebens. Also die Mutter hat häufiger eine behütende Form des Liebens, der Vater häufiger eine aussetzende, wobei das je nach Situation und auch nach Personen durchaus changieren kann. Ich bin manchmal sehr, sehr weiblich, vor allem wenn es um Klassenfahrten geht, finde ich, das gucke ich mir der Bus an, ob die Reifen auch frisch gewechselt sind und so weiter.
Sehr und, männlich übrigens.
Ja,
auf jeden Fall. Dass du nach Reifen guckst und Bremsen und so, das ist schon.
Ja, yeah, und den Alkoholpegel des Busfahrers. Und
ja.
Was ich damit sagen möchte, es gibt eine Art ergänzende Form dieses Aussetzens und des Bergens, die idealerweise eine gute Mischung enthält, die jedes Kind dann in die Lage versetzt, mit Kraft in die Welt hinauszugehen. Denn letztendlich können wir die Welt den Kindern nicht ersparen, sondern wir werden sie zwangsläufig entlassen müssen.
Mhm. Ja, außer wir schaffen das noch mit der 1 Milliarde. Also liebe Leute, schickt mal ein bisschen Geld.
Ja.
Also wenn wir das schaffen mit der 1. Milliarde über, ne, dann könnten wir den Kindern ja eine Insel kaufen und eine Panzerfaust oder so. Dann ginge das vielleicht. Aber du hast recht. Also
die Frage ist ja auch, beide Tendenzen haben in ihrer Einseitigkeit sozusagen was Grausames. Das heißt, wenn ich nur aussetze, dann sage ich so einem Neugeborenen, ach hör mal, guck mal im Kühlschrank, ob du was zu essen findest, ansonsten ich bin weg.
Genau.
Oder ich setze es an der Autobahnraststätte aus, das möchte ich nicht. Und das Bergende, das Behütende hat auch was Grausames, weil es natürlich so ein bisschen sowas wie ein Overprotecting-Syndrome gibt, Helikoptereltern, die alles wegbringen. Also insofern ist die Ergänzung schon wichtig, und das letztliche Ziel ist ja die Selbstständigkeit. Und jetzt hast du aber ein wunderbares Gegenargument gebracht in unserem Vorgespräch, in dem du gesagt hast, das setzt voraus, dass man zumindest eine Art Grundzutrauen in die Zukunft der Dinge und in die Verlässlichkeit der Welt hegt. Und die Frage ist, ist das überhaupt gerechtfertigt?
Ja.
Ist in diesen Zeiten nicht erforderlich, dass man doch zu anderen Maßnahmen ergreift?
Das ist nur die bescheidene Zusatzanmerkung, weil wir ja immer davon ausgehen automatisch, dass es alles so ist, wie es immer war. Völlig auch für eine naturgegebene gesunde Faulheit, dass wir beide auch davon ausgehen, dass wir waren ja auch mal jung, was nicht stimmt, weil wir jung sein heute was völlig anderes bedeutet. Mhm. Aber dass wir dann eben auch uns an den Kopf kratzen müssen, tun wir ja auch. Gibt es denn überhaupt noch eine Welt, die ich so einigermaßen vorhersagen oder mit Begründung annehmen kann, dass sie sich einstellen wird demnächst, die ich einschätzen kann? Das war meine einzige Frage dazu. Zu deinem Berechtigten, worauf soll ich denn meine Kinder vorbereiten? Also wie viel Schutz oder wie viel hinausschubsen, und was soll ich denn denen beibringen oder hätte sollen, die sind ja schon alt. Das finde ich schwer zu beantworten. Du sagtest ja auch, es gibt ja genug Leute, die uns auch schreiben und berichten von ihren Erfahrungen, dass sie ihre Kinder dann jetzt wie ich irgendwie aus den Schulen rausnehmen und frei lernen oder sonst was. Und dann, ich weiß nicht, auf welche Zukunft wir unsere Kinder vorbereiten sollen.
So. Wir wissen zumindest, dass die Zukunft, auf die wir sie vorbereitet haben, sich nicht eingestellt hat und die Kinder deshalb sozusagen das Schild Opfer auf der Stirn haben, weil sie sensibel sind, weil sie Konflikte mit Sprache zu lösen versuchen, weil sie intelligent sind, weil sie...
Aber das war doch für uns auch schon so. Entschuldigung, wenn wir uns mal selber loben. Also wir sind ja so auch so, man könnte sagen, ein bisschen feinfühlig oder auch Lappen. Je nachdem, sucht euch doch was aus.
Muttersöhnchen.
Muttersöhnchen, Lappen, Heulsusen, Philosophen, Literaten. Also es sind ja Schimpfwörter, kann man ja wählen. Aber das war ja eigentlich schon immer so, oder?
Das stimmt.
Dass man sagt, wenn man so ein bisschen nicht so ganz so grob ist, dann kriegt man ja auch direkt nochmal extra aus dem Maul. Also das war schon immer so.
Ja, das stimmt.
So, aber jetzt kommt ja noch was hinzu, denke ich, dass man sagt, du findest aber, du und ich würden heute auch wie unsere Kinder gar nicht mehr sehen, wo könnten wir uns denn verstecken? Ja, wo kann ich mich verstecken? In der Literatur oder gibt es irgendwie eine Universität, wo ich irgendwie was finde, wo ich gut nützen kann und das macht trotzdem Spaß und da Freude dran und die anderen auch? Das könnte ich jetzt meinen Töchtern einfach nicht mehr sagen, wo das sein soll in Zukunft. Also wo finden die euch nicht? Und was kommt? Du weißt, ich schreibe Science Fiction, aber ich bin ratlos. Also, was?
Ja, du hast ja eine Zukunftsvariante schon beschrieben mit diesem wunderbaren Bild des unbeleuchteten Wildparks.
Ja.
Das heißt, eine deregulierte und entenergetisierte Welt, wo das Recht des Stärkeren gilt, wo es keine Sicherheitszonen mehr gibt, wo die kulturelle Wüste ist, die.
Könnte so sein. Es könnte auch sein, dass Frau Auken recht hat und es ist dann alles ganz prickelnd in den Städten. Die KI erledigt alles, niemandem gehört mehr was, niemand hat mehr was Eigenes. Aber das heißt ja auch, ich müsste dann der einen Tochter, die dann noch sagt, ich mache jetzt irgendwas mit Medizinverwaltung, sagen, lass doch den Scheiß, das wird es doch eh nicht mehr geben. Also genau wie es Kunst nicht mehr geben wird, dass man, weil das macht ja alles die KI. Das Einzige, was du da noch machen kannst, ist vielleicht die KI korrigieren für einen Hungerlohn, wie es heute von den vielen Übersetzern, Künstlern, Autoren und so geht. Also, und dabei, dass auch die Verwaltung kein Weg mehr ist, dann verstehst du, wo mein Problem liegt.
Absolut.
Es gibt so mehrere Szenarien. Es kann natürlich ganz finster kommen, Wildpark ohne Licht, dann brauchst du lernen irgendwie.
Ich finde den Wildpark ohne Licht vergleichsweise attraktiv.
Ja, das ist genau. Da kann man ja zumindest sagen, schließt sich einer von diesen Gangs an, lerne auch was mit der Machete, so irgendwie Zets irgendwo reinzuschnitzen in Bäume oder Leute. Dann hast du doch ein gutes Leben. Aber es gibt ja noch andere Szenarien. Ich kann das nicht einschätzen. Ja,
aber keine dieser Szenarien hat irgendetwas Attraktives, wo ich mein Kind sehe.
Genau. Das, ja, außer wir dürfen. Man lässt uns laufen und die dürfen in den verlassenen Dörfern was Eigenes aufbauen, aber also auch nicht so richtig prickelnd. Also was raten wir den Kindern und wie viel lassen wir sie dann los? Und verstehst du, wo mein Problem liegt?
Absolut.
Gut, du siehst mich erleichtert. Und das hat ja was zu tun mit dem, ihr seid umgeben von anderen Kindern und Erwachsenen, die überhaupt nicht wissen, wo sie sich befinden. Ja, die sind nicht mal denkfaul, sie sind denkunfähig. Und das heißt, ihr bewegt euch in eine Welt, ob das der Wildpark wird oder die Wunderwelt von Klausi, das Gender Wonderland oder weiß der Geier was, in der ihr euer Leben lang von Idioten umgeben sein werdet. Ich habe das schon gesagt, ich rate zur Kriminalität, aber kann ich auch nicht erzählen.
Ja, da brauchen wir noch eine gewisse genetische Prädisposition für. Also,
ja,
ich weiß. Ich glaube nicht, dass aus deinem...
Das war Spaß. Also falls jemand zuhört, der sekundenlang drüber nachdenkt, uns ernst zu nehmen. Das war nur Spaß. Das ist natürlich überhaupt nicht so gemeint. Ja.
Ja, ich meine, die andere Seite, lass es mich kurz andeuten in einer Metapher, besteht ja darin, dass die Utopie der Eltern in dem Moment, wo sie die Welt nicht mehr als lebensfähig betrachten, auch in eine Katastrophe münden kann, wie etwa bei der Familie Goebbels, wo man sich selbst und den Kindern ein vorzeitiges Ende beschert hat, weil die Welt, die man selber angepeilt hat, nicht mehr zur Verfügung steht. Das kann es ja auch nicht sein.
Nein, das kann es nun ganz und gar nicht sein. Du weißt das, ich hatte diesen Vergleich mit den Ogern vor der Haustür und es sind jetzt viele von uns auch dazu übergegangen, sozusagen alles nervt. Ich gucke jetzt Biene Maya oder ich heirate eine Familie und neck mich. Ich glaube, weil das können wir nur anregen, unseren Kindern, die hören ja eh nicht auf uns. Ich halte es für besser zu wissen, aus einer gewissen Reiseflughöhe, was hier passiert seit 40, 50 oder 2000 Jahren. Und was gerade passiert, wie das da reinpasst, das ist sehr beruhigend, statt gar nicht zu wissen. Also statt nur so ein Unwohlsein zu verspüren. Ich finde es besser, wenn sie neugierig sind, meine Kinder, und versuchen, sich einen Reim zu machen auf das, was da draußen passiert.
Weil das, was man versteht, nicht mehr so viel Macht über einen hat, als wenn man nur ein Getriebener sei.
Aber das ist natürlich...
Du wolltest noch einen Faden wieder aufnehmen, glaube ich. Passt das jetzt?
Der Faden, ja, das habe ich ja gerade, das ist schon der Faden, dass man sagt, auch wenn ich heute keine Verschwörungstheorien machen durfte, aber dass man sagt, guck doch mal auf.
Tut mir total leid, ich dachte,
nein, Matthias, im Gegenteil, das ist alles perfekt, das ist wirklich toll, so, weil es sich schließt.
Ja.
Ich kann ja meine Kinder nicht überreden dazu, das zu machen. Ich war immer neugierig, du glaube ich auch. Also, dass man einfach sagt, ich will das einfach wissen, wir hängen das zusammen, warum ist das so? Und da auch ohne Furcht hinzugehen und zu sagen, ja, ich möchte das jetzt wissen. Und wenn am Ende dabei rauskommt, ich weiß jetzt, vor meiner Tür stehen 2000 schwer bewaffnete Oger. Das ist dieses komische Windgeräusch, das ich die ganze Zeit höre. Und die werden irgendwann reinkommen, während ich da Biene Maya gucke. Und die werden mich dann einfach schlachten. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das weiß, weil ich dann lachen kann, wenn die reinkommen. Und sagen, ach, da seid ihr ja endlich. Oder wenn ich das nicht weiß und die ganze Zeit denke, wie komisch, so windig draußen, weil dann kriege ich noch einen Schreck, wenn die reinkommen. Ich möchte lieber dann lachend gehen dürfen, als erschrocken.
Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, sagt Ingeborg Bachmann.
Mhm. Ja. Schöner Satz übrigens. Und
ja.
Ob die Menschen, müssen das vielleicht selber entscheiden, oder?
Nee.
Ach so, wie dürfen die den zumuten? Es gibt Leute, die sagen, das wollte ich alles gar nicht wissen, Matthias.
Wenn ich hören will, muss fühlen. Du kennst den Satz. Ja? Nein, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und die Zumutung besteht ja nicht darin, dass wir jemandem die Wahrheit aufdrängen, sondern die Zumutung besteht darin, dass das, was wir aufdrängen, die Wahrheit ist.
Mhm. Wer nicht fühlen will, muss hören.
Oder wie heißt es? Ja. Aber weißt du, was auch zur Wahrheit gehört? Es gibt einen sehr populären Beruf, den ich meinen Kindern jetzt nahelegen werde, der des Obstbauern.
Ja, das ist gut.
Weil du weißt ja, Luther, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen und ich glaube, dass...
Das ist in jedem Fall gut.
Das ist vielleicht nochmal eine Alternative und dann habe ich zumindest immer noch leckere Äpfel, bis die Oger kommen.
Ja, halte ich für eine gute Idee. Ein bisschen schwierig, aber wir haben ja sogar in unserem Baby-Freundin-Netz, da gibt es ja eine... Gibt es ja schon Menschen, die versuchen, jetzt einen Hektar Obst zu bebauen. Das finde ich eine schöne Idee. Da kannst du dich mal anschließen.
So, nee, was ich damit sagen will, ist eine gewisse Realität der Aussichtslosigkeit anzuerkennen, ist das eine. Und genauso gehört die Realität des Aussichtsreichen auch dazu. Also es ist sonst sind wir ja bei der Goebbels-Variante.
Nee, das im Gegenteil. Deswegen noch gut, dass du es nochmal sagst. Das ist überhaupt nicht der Punkt, das davon abgesehen. Wir haben ja auch beide gar keinen freien Willen. Wir können ja gar nicht anders als optimistisch. Aber das ist auch keine Option. Also hier so aufhören wollen, dieses kleine Experiment mit dem Kosmos und einfach so beenden, das ist doch dummes Zeug. Das ist spannend. Und wir wissen es ja auch nicht.
Nö.
Wir sind ja jetzt gerade nur, tun ja minutenlang so, als hätten wir Einfluss auf das Leben unserer Kinder. Das war ja dein Ansatz, dass du sagst, was können wir denn tun, damit wir uns nachher nicht so viel vorzuwerfen haben. Weil wozu haben wir denn Kinder? Also außer um im Alter von Leuten schlecht behandelt zu werden, die wir kennen. War das nicht das? Die Kinderlosen müssen.
Das ist doch jetzt, deshalb kriegt man noch Kinder, oder?
Richtig, so. Die Kinderlosen werden dann einfach von irgendwelchen Unbekannten
schlecht behandelt.
Ja, und wir kennen die Leute zumindest. Das war nicht nett. Die werden schon nett zu uns sein, aber das war deine Frage, oder? Der Ansatz.
Ja.
Was machen wir im Totalitarismus? Was können wir denen noch mitgeben, wenn es überhaupt irgendeinen Sinn hat?
Ja, die Frage hatte noch einen zweiten kleinen Aspekt, den ich jetzt nicht unerwähnt lassen möchte, nämlich einen Gefühl für die Not dieser Generation einfach auch zu wecken, dass man sagt, da ist einiges wirklich nicht gut gelaufen. Und das liegt nicht nur an der konzertierten Kraft derjenigen, die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern das liegt auch natürlich daran, an der Schläfrigkeit des Souveräns, von dem ja angeblich alle Staatsgewalt ausgeht. Und wenn er das wüsste, dann hätte er auch eine Verantwortung dafür. Und den Preis dafür zahlen wie immer die Schwächsten.
Wohl wahr. Ist dir denn aufgefallen, dass jetzt nach der Wahl alle darauf abstellen, dass sie doch jetzt an die kommenden Generationen denken?
Ja, durch die Schulden, die wir ihnen auferlegen.
Ja, das ist wirklich frappierend, dass sie jetzt sagen, ja, aber das müssen wir jetzt ja auch, weil wir können doch unseren Kindern nicht so eine Ruine hinterlassen.
Deshalb vergolden wir jetzt.
Ja, aber fand ich in den der Chef des, weiß nicht, deutschen Wirtschaftsverbandes, keine Ahnung, wie der heißt, also einfach jemand, der da so rumstehen durfte. Ich habe seinen Namen zum Glück verdrängt, aber er sagte genau das, wir müssen natürlich jetzt dafür sorgen, dass die Kinder dass das Haus, das wir ihnen dann vererben, auch irgendwie schön ist.
Das heißt, wir ruinieren deren Zukunft, um ihnen keine Ruinen zu hinterlassen.
Erst haben wir das alles ruiniert, weil wir einfach faul waren und doof und alles ausgegeben und verrotten lassen. Jetzt sagen wir, jetzt müssen wir mal im Bautrupp kommen, das kostet dann auch wieder euch Geld, damit das hier schick ist. Unser Haus, das wir euch dann verlassen, das ist so stark. Endlich denkt mal jemand an die kommende Generation.
Ja, die wird ja viel gedacht, wenn es darum geht, Macht zu entfalten. Hm?
Ja.
Ja.
Nein, das ist wirklich der Hintergrund.
Gutes Argument.
Ernst, und du hast ja auch, kriegst ja, wir dürfen nicht vergessen, daran zu erinnern, dass du mit Bildung ein bisschen was zu tun hast und dass dir auch die, nicht nur deine eigenen Kinder, sondern auch kommende Generationen wohl am Herzen liegen. Du Verrückter. Und dass wir aber auch unter unseren Freunden und Zuschauern ein paar haben, die sich am Kopf kratzen und sagen, was können wir denn machen? Nehmen wir sie jetzt raus aus allem? Sagen wir, kauft ihr noch ein Eis, bevor die Bombe fällt? Oder kauft ihr noch ein halbes Eis und werdet Tischler? Ich habe nur Mädchen.
Was für eine nachdenkliche Sendung. Lass uns nicht vergessen, dass draußen die Sonne scheint.
Ja.
Dass man sich heute ein Eis kaufen muss, dass man den Duft der frischen Luft in den Haaren seiner Kinder schnuppern kann, dass man
du willst die Leichtigkeit Haare deiner des Lebens Kinder wieder schnuppern. Spüren, was? Du willst an den Haaren deiner Kinder schnuppern, Joe?
Ich gebe meiner kleinen Tochter ab und zu noch einen Kuss auf den Scheitel.
Das kannst du doch nicht machen, Joe Biden. Also ernsthaft. Aber gut, solange du nicht an anderen Kindern riechst, ist das
in Ordnung. Meine eigenen Kinder. Nein, ich mache das jetzt nicht. Ich bin entrannt, aber du weißt, was ich meine. Die riechen toll.
Ja, wenn sie so ganz klein sind. Ich finde das trotzdem merkwürdig. Ja, du hast ja recht.
Und es gibt bestimmt Zuschauer, die noch kleinere Kinder haben.
Ja, ich finde auch nicht, dass diese Sendung, auch wenn wir jetzt in die Sonne gehen und an unseren eigenen Haaren riechen.
Ja, besser nicht. Ne?
Ich mag die Mischung, du. Also ist mir jetzt auch egal, ob noch jemand zuhört. Ich mag diese Mischung. Es hat mir sehr gefallen. Danke, dass du mit mir.
Und nächstes Mal kannst du ganz ausführlich deine Verschwörungstheorie machen. Ich erinnere noch an meinen Vortrag, das Verhängnis der Neuzeit.
Der kommt am 23. auf unserem Freunde-Kanal. Da stellen wir den rein. Nächste Woche machen wir noch kurz, lassen wir Herrn Lausen mal zu Wort kommen, weil der so viel mitgebracht hat von der Rechtsstaatlichkeit und von der Pandemie. Da sitze ich aber dann nur davor und sage, stell drei Fragen. Und dann kommen wir in der Woche danach wieder.
Ja, und zwar richtig fett, oder? Mit drei Sendungen pro Monat.
Ja, das ist jetzt der Plan, weil wir meine Verschwörungstheorien nacheinander hochhalten wollen. Nee, aber diesen Blick werden wir hoffentlich behalten dürfen, wenn man uns mitträgt und wenn man auch sagt, okay, der Spaß ist gut, das ist ein Teil der Sendung und ein Teil ist aber auch dann vielleicht nochmal den Schritt zurück und sagen, was ist denn eigentlich gerade die Phase, in der wir uns befinden? Verschwörungstheorien und so, Kompass. Gut, ab in die Sonne. Bevor es wieder alles einfriert. Ja.
Vergiss nicht, dich einzucremen.
Ja, nee, mache ich.
Lichtschutzfaktor 30, mindestens. Ich habe ja 200, kennst du ja diese Marmorfensterbank, die so pulverisiert wird, die man dann so mit so ein bisschen Olivenöl anrührt und sich, kennst du, ne?
Ja, aber wenn du am besten darüber noch irgendwie so eine Strumpfmaske ziehst oder so an den Beinen, ist es ja leicht. Hose einfach anlassen, Strumpfhose, alles. Und im Gesicht einfach noch so eine Maske.
Ja, habe ich mit Gregor Gysi kürzlich noch drüber gesprochen. Da gibt es diese schwarzen Sonnenschutzmasken, die nur so die Augen freilassen und ansonsten so.
Das ist auch gut. Ja. Das macht doch auch ein interessantes Gesicht, wenn wir mal wieder, wenn die Inflation so weitergeht und wir in die Banken müssen, dann sollten wir diese Masken sowieso.
Oder ansonsten kann man sich gegen rechts engagieren, auch mit so einer Kleidung. Das gehört auch dazu.
Guck mal, ganz viele fliegen mit einer Klappe.
Ich gehe jetzt auch zum Yoga wieder. Alter,
du gehst zum Yoga, ich gehe in die Sonne und dann kommen wir braungebrannt wieder in. Braungebrannt darf man nicht sagen. mit gutem Tag. Guten Tag. Yeah. Guten Tag. Richtigen, politisch korrekten Tag.
Du meinst, die ganze politische Debatte ist eine dermatologische?
Ja, offensichtlich.
Dass man das vom Bräunen verhindern will?
Ja.
Jetzt quatschen wir schon wieder über den Vorspann, über den Nachspann hinaus.
Ja, das macht mir nichts. Wir machen jetzt Abspann und dann kommen wir bald wieder. Pass auf dich auf, es ist mir eine Freude,
ja,
dich zu haben. Bis dann. Tschüss, mein Schatz. Tschüss.